Wir haben hier bei WDR 2 eine Stunde Zeit für Dr. Enrico Fels. Er hat Ahnung von Weltraum, von Technologie und er ist, lieber Enrico, du bist Geschäftsführer des, sag du den Satz mal zu Ende, Center
for Advanced Security Strategic and Integration Studies. Das ist im Grunde der strategische Think Tank der Exzellenzuniversität Bonn und wir beschäftigen uns aus strategischer, sicherheitspolitischer Perspektive mit sozusagen drängenden Zukunftsfragen und darunter fällt eben auch der Weltraum.
Und da du auch Politologe bist, geht es auch um politische Dinge, die womöglich im Weltall passieren. Was passiert denn im Weltall?
Die Politikwissenschaft beschäftigt sich ja im Wesentlichen mit Macht. Was für die Physik die Energie ist, ist für die Politikwissenschaft die Verhandlung von Macht. Da kann man nach innen in den Staat schauen, wie funktionieren Regierungssysteme oder man kann schauen, wie agieren Staaten und andere Akteure auf internationaler Ebene. Und wir können, wenn wir uns den Weltraum als fünfte Domäne, als fünfte Sphäre menschlicher Existenz neben Land, See, Luft und im Cyberinformationsraum anschauen, sehen, dass wir auch im Weltraum Astropolitik feststellen können. Das heißt also, Staaten ringen miteinander, insbesondere die Weltraumgroßmächte ringen miteinander um Einfluss, um die Distribution von Ressourcen und die Platzierung von Infrastrukturen.
Wie sieht denn dieses Ringen aus? Wir kennen das von früher, diese Melodie. Das ist Captain Future. Mit diesem Ringen im Weltall sind wir groß geworden. Jetzt erzähl uns, was das heute für ein Ringen ist.
Nun, Captain Future nimmt es im Grunde schon ganz gut vorweg. Es geht darum, dass man bestimmte Schlüsselpositionen besetzt. Der erdnahe Raum ist umgeben von verschiedenen Orbits. Da haben wir den Leo, der ist einer der relevantesten, das ist der Erdnahe und der Geo. Und diese Orbits werden benutzt, um Satelliten unter anderem zu positionieren. Und diese Satelliten liefern bestimmte Daten, stellen bestimmte Dienstleistungen für uns zur Verfügung. Sie sind kritische Infrastruktur. Und diese kritische Infrastruktur ist unter anderem relevant für Navigation, Luftverkehr, Kommunikation, aber eben auch unsere Sicherheitsbehörden oder auch so ganz triviale Dinge wie Elektrizität.
Und du sagst ja zum Beispiel auch, ohne diese Weltraumtechnologie und Dinge, die da passieren, funktioniert unser Alltag nicht. Und Beispiele bei dir sind die Katastrophe im Ahrtal, auch der Ukraine-Krieg. Und darüber sprechen wir mit Enrico gleich hier. WDR 2, Dr. Enrico Fels von der Uni Bonn. Ava Max, Pot of Fake. Dr. Enrico Fels ist uns zugeschaltet aus Düsseldorf. Er hat Ahnung von Weltraum, von Technologie. Er ist Sicherheitsexperte in Sachen Weltraum, lieber Enrico. Und dann sagst du, die Katastrophe im Ahrtal, auch der Ukraine-Krieg, hängen mit Weltraumtechnologie zusammen. Erklär uns das.
Nun, Daten sind ganz relevant für die Krisenreaktion, damit Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in der Lage sind, auf Sicherheitsherausforderungen zu reagieren. Das gilt einerseits für Klimawandelbewältigung. Wenn wir also Flutkatastrophen haben, dann kommen die ja in der Regel nicht aus dem Nichts, sondern wir haben ein paar Tage, manchmal aber auch nur Stunden Vorlaufzeit und diese Daten werden uns unter anderem von der ESA zur Verfügung gestellt. Und in der Ukraine ist es wichtig zu wissen, dass der Ukraine-Krieg tatsächlich im Weltraum mit einem Hack sogenannter Viasat-Satelliten begann, um damit die ukrainische Kommunikationsinfrastruktur zu stören. Wäre Russland nicht sozusagen abgewehrt worden mit dem Einsatz von Starlink-Satelliten, da ist also Elon Musk in die Bresche gesprungen, nachdem die ukrainische Regierung ihn darum gebeten hat, dann wäre der Krieg wahrscheinlich deutlich schneller zu Ende gegangen und ganz im Sinne von Moskau verlaufen.
Das ist ja auch eine ganz neue Dimension. Es gibt viele militärische Störversuche im Weltall, durch Russland, durch China. Das ist ja auch heute durch Recherchen von WDR und NDR bekannt geworden. Erklär uns, wie das funktioniert.
Nun, man versucht einerseits auszuspionieren, was hat der andere Akteur im Weltraum für Assets. Auf der anderen Seite versucht man eben auch über sogenanntes Jamming und Spoofing die Daten zu stören und sozusagen diese Daten, die für Krisenreaktionen relevant sind, unverfügbar zu machen. Die Chinesen und die russischen Weltraumstreitkräfte sind dort sehr aktiv und die Bundesregierung versucht jetzt mit einer Verbesserung des Fähigkeitsspektrums der Bundeswehr dagegen zu halten.
Das steht ja sogar im Koalitionsvertrag, die Weltraumsicherheitspolitik.
Korrekt. Die Bundesregierung hat es sich zum Anliegen gemacht, das innerhalb des ersten Regierungsjahres aufzusetzen. Das setzt natürlich an Bemühungen der vorherigen Bundesregierung, die bereits entsprechende Raumfahrtstrategien verabschiedet hat. Und heute, in wenigen Stunden, wird die neue Weltraumsicherheitsstrategie verabschiedet.
Enrico Fels, Weltraumforscher, Sicherheitsexperte, Weltraum. Ob das für uns gefährlich ist, was da im Weltraum passiert, das wollen wir natürlich wissen. Besprechen wir, und wenn ihr Fragen habt, der ist uns live zugeschaltet, gerne her damit. This is the end, you know. Enrico Fels, ist zugeschaltet, Weltraumforscher, Sicherheitsexperte. Also Weltraum und Weltall, Enrico, sagst du, sind schon mal dasselbe. Da können wir nichts falsch machen.
Da kann man wenig verkehrt machen, genau.
So, das ist ja schon mal gut. Wenn du erzählst, dass es im Weltall durchaus ja kriegerische Auseinandersetzungen gibt, was kriegen wir davon mit?
Kriegerische zum Glück noch nicht, aber wir haben in der Tat feindselige Akte. Es geht um das Ausspionieren und es geht vor allen Dingen um einen Fähigkeitszuwachs. Die Chinesen sind heute bereits in der Lage, mit Satelliten andere Satelliten aus den Orbits zu entfernen. Mhm. Das heißt, sie können taumelnde, kaputte Satelliten entfernen. Das ist einerseits eine gute Sache, aber wir haben im Raumfahrtbereich immer die sogenannte Dual-Use-Problematik. Das heißt, ein Instrumentarium, ein Satellit kann für verschiedene Dinge benutzt werden. Ich kann den Klimawandel beobachten, indem ich Erdbeobachtung mache, aber das kann ich auch zum Ausspähen von Stellungen oder militärischen Einrichtungen nutzen.
Aber wenn es im Weltall feindselige Begegnungen gibt, da können wir ja hier auf der Erde sagen, lasst ihr sich doch da die Köpfe einschlagen, Hauptsache wir haben unsere Ruhe.
Ja, das wäre eine sehr bequeme Position und das würde natürlich zeigen, dass die Zeitenwende immer noch nicht in den Köpfen angekommen ist. Es kann der Bravste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Weltraumsicherheit, Weltraumresilienz, also die Fähigkeit, Störungen aus dem Weltraum abzufangen, sind ganz essentiell, um in der Moderne zu bestehen.
Sag mal ganz konkret, was war denn zuletzt eine Störung aus dem Weltall, die wir gemerkt haben hier bei uns in Nordrhein-Westfalen?
Wir hatten bis jetzt Glück, dass es bei uns in Nordrhein-Westfalen keine großflächigen Ausfälle gab. Es gab mal GPS-Störungen rund um den Kölner Flughafen, aber moderne Staaten sind alle auf sichere Satellitenkommunikation, präzise Positionsbestimmung und zuverlässige Erdbeobachtung angewiesen. Und wenn man GPS beispielsweise derzeit versucht, in Ostpolen zu nutzen, dann ist das ziemlich unmöglich. Und ein Ausfall von GPS, also dieses amerikanische Satellitennavigationssystem, wir Europäer haben ein eigenes, das heißt Galileo, das hätte enorme Folgen für Börsenhandel, Logistik, Flugverkehr und aber eben auch für Rettungsdienste und Polizei.
Ja, und Navigation, ne? Alle fahren kreuz und quer durcheinander. Das ist natürlich dann auch wieder ein Problem.
Korrekt, und dann müsste man mal überlegen, was das bedeuten würde für die Hörerinnen und Hörer, wenn morgens das Handy oder das Navi im Auto nicht den Weg vorgeben würde und wie viel länger Dinge brauchen würden, um von A nach B zu kommen.
Ja, auch wo wir landen würden, das wäre noch eine viel spannendere Frage.
Korrekt.
Lieber Enrico, es gibt auch Menschen, die sagen, der Mond ist der nächste Kontinent, auf dem wir vielleicht leben werden. Darüber sprechen wir gleich hier bei WDR 2.
Immer eure Hits. Neu im WDR 2 Musikmix.
Despacito. Wir reden über Weltraumsicherheit. Dr. Enrico Felz hat da Ahnung von, arbeitet an der Uni Bonn, zugeschaltet aus Düsseldorf gerade. Enrico, es gibt Menschen, die sagen, der Mond ist der nächste Kontinent, den wir belebbar machen.
Den wir zumindest nutzbar machen müssen. Der Mond und der ihn umgebende sogenannte cislunare Raum sind ganz stark im Fokus astropolitischer und technologischer Konkurrenz. Das heißt, hier haben wir ein neues Wettrennen zum Mond und das ist mehr als ein symbolträchtiges Prestigeprojekt. Das ist es auch. Man stelle sich vor, in 5 Jahren, in 10 Jahren der nächste Mensch auf dem Mond, die nächste Frau vielleicht, eine Amerikanerin oder eine Chinesin. Das ist natürlich Prestige, aber es geht auch um die langfristige strategische Kontrolle über die zukünftigen Kommunikations-, Navigations- und Rohstoffinfrastrukturen jenseits der Erdatmosphäre.
Aber wenn du sagst, nutzbar machen, das muss ja für uns irgendwie greifbar sein. Das heißt nicht, wir parken unsere Autos auf dem Mond und fahren dann wieder zur Erde zurück. Er meint das schon technisch und ein bisschen... Ja, es ist dann ja digital.
Nein, das ist auch schon, Menschen sind vor Ort. Wir haben Technik vor Ort. Robotik wird eine ganz große Rolle spielen. Aber es geht auch zum Beispiel darum, dass man da Energieinfrastrukturen aufbaut, wie China und Russland arbeiten daran, einen Kernkraftreaktor auf dem Mond. Mhm. Und die Plätze, die Parkplätze, du sprachst gerade von Autos, sind relativ begrenzt. Wir haben auf dem Südpol des Mondes einige Stellen, wo wir sehr viel Licht haben. Das ist wichtig für die PV-Anlagen, die man da zunächst installieren muss. Und auch gleichzeitig eine Nähe zu ewigem Schatten, wo wir Wasser vermuten, Wassereis. Und dieses Wassereis kann man dann wieder nutzen, um beispielsweise Sauerstoff oder Treibstoff herzustellen. Und damit unterscheidet sich dieser Mondbereich vom Erdnahbereich. Der LEO ist gut entwickelt. Der wurde in den letzten 60, 70 Jahren eben durch die Weltraumnationen entwickelt. Und jetzt sind dort private Akteure wie Starlink mit Elon Musk, aber auch Jeff Bezos unterwegs. Und dieser Raum wächst enorm und hat so 9% Wachstumsraten pro Jahr, also ein großer Anteil. Und nun geht es den Staaten darum, Ähnliches auch für den Mond zu erreichen.
Enrico, du bist ja auch Vater, deine Kinder. Haben die auch Lust auf solche Themen oder
Die finden,
machen die Blümchenpflanzen.
Die finden es unheimlich spannend. Ich habe vor einigen Wochen durfte ich bei so einem Funkformat, die da oben am Beitrag machen, ein bisschen was mit reinsteuern, auch zu Weltraumbergbau. Und mein großer 13-Jähriger hat gesagt, als er das gesehen hat, Papa, das ist ja so cool, wozu du arbeitest. Und da hat mein Vaterherz sich sehr gefreut.
Ja, vor allem kannst du, wenn er in der Pubertät ist, nur sehr schwer peinlich werden, weil du einen coolen Beruf hast.
Ich danke dir.
Mach was draus, lieber Enrico. Alles Gute. Danke für das, was du uns erzählt hast. Wir haben ganz viel gelernt. Von der Firma, wo du arbeitest, Center of Advanced Security Strategic and Integration Studies. Deine Visitenkarte möchte ich nicht falten müssen.
Ich danke dir sehr und bedanke mich auch für das nette Gespräch und die Einladung. Bis dann.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.